Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Der Podcast, in dem komplexe Medizinfachthemen von Experten in einfachen Worten geschildert werden. Heute haben wir als Gast Stefan Steinshorn, der ist Osteopath und unterrichtet Yoga. Und ich möchte dich auch erstmal vorab fragen. Ja, Stefan, kannst du dich vorstellen?
Erstmal danke für die Einladung. Und mein Name ist Stefan Steinshorn, ich komme aus Köln und ich habe in Köln eine Praxis für Osteopathie und Yogatherapie und unterrichte außerdem Yoga in der Gruppe. Also ich habe eine wöchentliche Gruppe, die ich unterrichte und bin Ausbilder in Yoga-Ausbildung. Vom Ursprung her komme ich aus der Physiotherapie. Ich habe eine physiotherapeutische Ausbildung gemacht und bin dann relativ schnell auch beim Yoga auch gelandet und habe während der Ausbildung mit Yoga begonnen und bin dann immer tiefer eingestiegen und habe mich dahingehend dann weitergebildet und habe dann irgendwann begonnen mit der Osteopathie, Osteopathie studiert und dann noch meine Heilpraktikerprüfung abgelegt und bin jetzt beruflich, werde in meiner Praxis aber auch Patienten-Yoga-Therapeutisch.
Osteopathie, darunter stellt man vor, eher eine manuelle Anwendung, wo man passiv mit dem Patienten arbeitet. Und Yoga ist eher ein aktiver Ansatz, wo eben der Patient oder der Kunde bestimmte aktive Übungen durchführt. Wie siehst du hier die Ergänzung? Also wo hast du für dich den Punkt gefunden, da sind zwei Ansätze, die sehr gut miteinander passen?
Also die Osteopathie selbst ist ja erstmal eine ganz eigenständige Form der Medizin. Das heißt also in sich auch ein eigenständiges Konzept. In der Osteopathie ist der Schwerpunkt bei mir schon in der manuellen Behandlung. Das heißt also, wir Patienten sind eher passiv. Und es ist aber auch so, dass so meine Philosophie auch ist, dass diese Behandlung ist ja immer nur ein kleiner Teil des Tages. Ja. Ich nehme ganz gerne so meine Patienten einfach auch so mit ins Boot, dass man in so einer Behandlungssituation auch das bestmögliche Outcome hat und das geht eigentlich nur über die aktive Arbeit der Patienten. Da hat sich Yoga für mich sehr schön herausgestellt, dass man einfach dass das schön ineinander greift, also dass man Patienten, die zum Beispiel ein bestimmtes Problem mitbringen, dass man denen dann auch ganz spezifisch auf ihre Probleme auch angepasste Haltungen aus dem Yoga auch näher bringen kann. Und die Vielfalt der Übungen ist halt auch sehr groß und deswegen kann ich da auch sehr gut in individuell arbeiten. Das ist halt, gibt dann die Möglichkeit, dass man auch diese osteopathische Behandlung, dass man die Wirkung der Behandlung einfach ein bisschen
verbessern kann. Und wie triffst du eine Entscheidung in der Praxis, ob du jetzt mehr durch Yoga oder Osteopathie intervenierst? Also wie ist da der Entscheidungsprozess?
Meine Patienten, wenn die einen Termin bei mir buchen, die entscheiden sich in der Regel schon vorab dafür, ob sie zu einer osteopathischen Behandlung kommen oder zu einer yogatherapeutischen. Das ist dann schon so über die Online-Buchung, wenn die Patienten mich nicht vorher kennen, um so auszuwählen, dann weiß man ungefähr schon so, was einen erwartet. Und es ist aber so zum Beispiel, dass ein Patient, der jetzt gezielt zu einer osteopathischen Behandlung zu mir kommt, dann immer auch spezifische Übungen bekommt für zu Hause. Ne? Und das sind dann Übungen, die aus der Yogatherapie kommen. Ist es natürlich auch so, je nachdem, wie ist überhaupt die Bereitschaft der Patienten. Da ist es ganz unterschiedlich. Ich habe Patienten, die kommen, praktizieren schon Yoga, sind vielleicht in einer Gruppe und haben auf einmal ein körperliches Problem und merken, okay, gerade stockt meine Praxis, ich komme nicht so weiter, ne? Oder ich habe auch Schmerzen während dem Üben. Und dann kommen die gerne auch gezielt zu einer Yogatherapie und sagen, ich will mal, dass jemand anderes 1:1 auf meine Praxis schaut und dann guckt, okay, wie kann ich jetzt auf mein körperliches Problem vielleicht ein paar Sachen verändern, dass ich vielleicht auch in meiner Gruppe wieder zurecht. Und der dritte Punkt wäre zum Beispiel, dass die Leute auch gezielt sagen, okay, ich habe vielleicht davon gehört, ne, dass man auch mit Yoga gewisse medizinische Probleme lösen kann. Und sagen, jetzt ich möchte es mal ausprobieren. Ich stehe vielleicht vor der OP, kriege ein neues Hüftgelenk oder sowas und möchte erstmal so einen Weg gehen, um das auszuprobieren. Meine Arbeit greift alles ineinander, ne, aber der erste Weg ist dann oft die Entscheidung der Patienten, was soll es sein. Manchmal kriegen Patienten dann auch Übungen und wissen gar nicht, dass das eine Yoga-Übung ist. Sie denken, oh, tut mir gut. Man muss nicht immer alles so benennen, wie es ist.
Gibt es bestimmte Yoga-Übungen, die sich bewährt haben, sagen wir mal bei Rücken- oder Nackenschmerzen, die du häufiger dem Patienten mitgibst?
Ja, man hat ja auch so ein bisschen auch so seine, ich sag mal, Lieblingsübungen, ne? Also die so auch wirklich aus der Erfahrung bewährt haben, dass Patienten damit gut zurechtkommen und dass Patienten auch als Feedback geben, okay, das hat mir jetzt gut getan, wenn ich zum Beispiel ein Problem habe im Bereich der Brustwirbelsäule und ich gebe mobilisierende Übungen für die Brustwirbelsäule und habe vorher vielleicht manuell an der Brustwirbelsäule gearbeitet, das greift dann gut ineinander. Ne? Und da gibt es eigentlich für alle Bereiche, also auch wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt erstmal auf so einer physischen Ebene sagen, ich will jetzt eine Struktur einfach unterstützen, auch schon Yoga, therapeutische Übung. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ich Leute habe, die ein sehr hohes Stresslevel oder eine innere Anspannung haben und sage, okay, die brauchen jetzt erstmal 5 Minuten eine bewusste Atemtechnik, bevor es dann in ein aktives Training geht. Also wie gesagt, die Palette an Einsatzmöglichkeiten ist natürlich sehr weit und auch in ganz verschiedene medizinische Fachbereiche auch darüber hinaus. Ne? Sei es in einem orthopädischen Bereich, aber auch im psychosomatischen Bereich ist man da sehr gut. Mittlerweile ist ja auch Yoga auch als Therapie, auch im Bereich der Onkologie, auch als komplementäres Teilverfahren auch anerkannt.
Du hast ja als Grundausbildung eben die Physiotherapie. Und Physiotherapie umfasst ja ebenfalls die manuelle Therapie und Krankengymnastik. Würdest du in dem Fall Yoga und Osteopathie als eine Weiterentwicklung der Kenntnisse sehen, die du in der Physiotherapie gesehen hast, oder eher als eine Ergänzung?
Ja, ich würde das fast als weder noch bezeichnen. Ne? Ich sehe Yoga schon als sehr großes Feld. Also für mich steht die Physiotherapie als eine Disziplin, für mich steht die Osteopathie als eine Disziplin auch so. Ich bin immer auch Fan davon, wenn man sich mit einer Sache oder einer Methode auseinandersetzt, das auch sehr tiefgründig zu machen. Der Yoga-Stil, den ich praktiziere und auch unterrichte, das ist Iyengar-Yoga und das ist eine Yoga-Methode, die erstmal, bevor man überhaupt in die Ausbildung geht, schon eine 3-jährige Übungspraxis voraussetzt. Daran knüpft auch wieder dann eine 3-jährige Ausbildung und eine Prüfung auch über den Landesverband. Und deswegen bin ich tatsächlich auch, was so diese Yoga-Therapie angeht, kein Fan davon zu sagen, okay, ich mache jetzt ein bisschen Yoga, ich mache so das on top, sondern es ist schon so, dass es da wirklich eine sehr breite Basis einfach auch schon gibt und da braucht man einfach auch eine solide Yoga-Ausbildung und natürlich ist man halt als Physio ganz klar vom Vorteil, weil man einfach therapeutisch gearbeitet hat, weil man großes medizinisches Wissen hat, weil man anatomische Kenntnisse hat, ne? Aber das ersetzt nicht das eigene Üben, ne? Wenn man Yoga weitergibt, das, was man selbst nicht richtig praktiziert hat, das kann man auch nicht an andere weitergeben. Das ist so ein bisschen, also Yoga ist auch, kann man auch ein bisschen so vergleichen, wenn jetzt jemand Yoga-Lehrer ist, dann ist das eigene Üben immer noch essentiell und genauso, wenn jemand ein Klavierlehrer ist oder ein Pianist, der muss ja auch Klavier spielen. Deswegen, also ich würde es nicht als Erweiterung sehen, sondern ich sehe es als wirklich eigenständige Form, aber natürlich hat es mich aufgrund von meiner beruflichen Praxis eher in diese therapeutische Ecke gezogen, ne? Weil Yoga wirklich ja einen ganz großen Boom in den letzten Jahren erfahren hat und es überall angeboten wird, mittlerweile sehr sportlich auch ist und so sich ein bisschen mit Fitness auch vermischt. Da ist so dieses therapeutische Yoga nochmal eigentlich auch was auch noch ganz viel Potenzial hat und einfach aber so in diesem medizinischen Spektrum noch gar nicht so etabliert ist.
Du hast vorhin schon die eine Yoga-Form erwähnt, die du praktizierst. Welche Yoga-Formen gibt es noch? Also wie wird das unterteilt?
Also wenn wir jetzt so Yoga, das was wir hier kennen, also hier in Europa oder im Westen, sage ich jetzt mal, das bezeichnen wir so als Überbegriff erstmal als Hatha-Yoga. Und Hatha-Yoga bezeichnet eigentlich erstmal alles, was die reine Übungspraxis oder wir nennen es auch Asana-Praxis beinhaltet. Und darunter fallen dann ganz, ganz viele andere Yoga-Stile. Da gibt es Yoga-Stile, die eher dynamisch sind, wie das heißt Vinyasa-Yoga. Es gibt Yoga-Stile, wo es mehr um die Entspannung geht, wo man wirklich ganz passiv in Haltung ist, wie das Yin-Yoga zum Beispiel. Oder eben in meinem Fall das Iyengar-Yoga. Und Iyengar-Yoga ist zum Beispiel eine Form, die die sehr stark mit der Ausrichtung des Körpers aus beschäftigt. Wir bleiben oft ein bisschen länger in den Haltungen und geben den Schülerinnen und Schülern einfach mehr die Möglichkeit, sich nochmal ganz präzise auszurichten in der Haltung. Und das Besondere beim Yenga-Yoga ist, dass wir Hilfsmittel nutzen. Das heißt, wir nutzen die Wand, wir nutzen Klötze, wir nutzen Stühle, Seile, Gurte. Und somit kann man halt so eine Praxis auch auf jeden Körper anpassen. Das heißt, egal ob jemand ganz Sportliches hat, den kann ich fördern, oder ich habe jemanden, der jetzt nach einer Hüft-OP bestimmte Sachen nicht mehr machen kann, dann kann ich trotzdem auf diese Anpassung eine ganz individuelle Praxis machen. Das ist auch das, was mich im Yenga-Yoga auch begeistert hat, dass ich einerseits auch selbst merke, dass es auf meinem Körper so einen guten therapeutischen Effekt hat. Ich habe damit auch quasi meine Rückenschmerzen auch in den Griff bekommen und sehe einfach, dass es da kein Ende gibt. Ne? Also egal in welchem Alter man ist, man kann diesen Stil wirklich bis zum Lebensende praktizieren, weil man es immer wieder auf den eigenen Körper anpasst.
Und im Vergleich zum Yoga hat man ja auch in der Osteopathie auch verschiedene Formen, wie man Osteopathie praktizieren kann. Wo hast du dich jetzt selbst in der Osteopathie wiedergefunden und welche Osteopathieformen wie würdest du das einteilen?
Osteopathie, das heißt erstmal, das ist alles, was so der Bewegungsapparat widerspiegelt, Gelenke, Muskeln, Faszien. Der zweite Teil ist die viszerale Osteopathie, da geht es mehr um die Bewegung der inneren Organe. Der dritte Teil ist die kraniosakrale Osteopathie, wo es um die Behandlung des Nervensystems und des Schädels geht. Und also in meiner Ausbildung war es so, dass alle diese Teile gleichermaßen auch unterrichtet worden sind und auch so die Message auch verbreitet wurde, dass diese drei Bereiche auch zusammengehören und dass eine osteopathische Behandlung aus diesen drei Teilen entsteht. Es ist aber schon natürlich so, dass auch jeder Osteopath so ein bisschen seine Richtung auch findet. Es gibt Osteopathen, die mehr so im strukturellen Bereich arbeiten, vielleicht Impulstechniken auch. Andere Osteopathen sind vielleicht so ein bisschen energetischer auch unterwegs. Da ist die Range relativ groß und das macht es natürlich immer auch ein bisschen schwieriger, die Osteopathie zu definieren. Das ist einerseits gut, ne, dass man eine hohe Freiheit hat, auch in der Therapieauswahl, aber andererseits macht es natürlich immer auch schwieriger, das Ganze transparent zu machen für Patienten. Von daher, also meine Ausbildung selbst, die ich gemacht habe, ist von dem Verband der Osteopathen anerkannt und ich würde halt tatsächlich auch als Patient oder als Patientin immer darauf achten, dass ein Osteopath eine Ausbildung hat, die auch über das eigentliche Institut hinaus auch noch eine Stelle hat, die das kontrolliert. Und das heißt also da zum Beispiel diese Ausbildung, die haben ein Curriculum, es gibt eine Prüfung, die zum Beispiel auch nochmal von einem externen Berufsverband auch nochmal geprüft werden, also nicht nur rein von der Schule, die dann quasi die Ausbildung anbietet. Ne? Das ist einfach die Situation in Deutschland, ist leider so, dass wir kein Berufsgesetz haben und dass wir als Osteopathen, auch wenn wir vorher schon Physiotherapeuten sind und dann diese lange Weiterbildung machen, eigentlich diesen Beruf gar nicht ausüben dürfen und nochmal zusätzlich eine Heilpraktikerüberprüfung machen müssen. Aber die eigene Frage war ja, wo ich mich einordne. Also ich fühle mich tatsächlich in allen drei Bereichen wohl, aber ich arbeite schon ganz gerne auch wirklich so im Bereich der parietalen Osteopathie, dass ich wirklich auch am Körper arbeite. Ich habe aber auch wirklich viele Patienten, die Stresssymptomatik mitbringen und da ist es auch wirklich sehr schön, auch den Bereich der kraniosakralen Osteopathie auch einsetzen zu können. Das ist der Bereich eigentlich, aber der die niedrigste wissenschaftliche Evidenz hat. Für meine Definition, also es gibt mittlerweile relativ viel Grundlagen, eine neue Grundlagenforschung. Ne? Wie reagiert Berührung auf unseren Körper? Was macht das vielleicht mit der feinen Durchblutung? Also das ist alles nur so auf einem Basislevel. Und ich sehe für mich zum Beispiel diesen Bereich sehr stark, dass wir über solche Techniken einen guten Einfluss auf das vegetative Nervensystem, dass wir zum Beispiel damit die Patienten wirklich erstmal so ein bisschen runterbringen können, dass sich der Muskeltonus anpasst, die Atmung sich verändert. Und das erleichtert es mir dann auch später zum Beispiel strukturell eine Blockade in der Wirbelsäule zu lösen. Und so sehe ich das. Eher, wenn man sich sehr stark auf die Konzepte versteift und dieses Konzept so auseinanderbröselt, dann und dann jedes Wort quasi so sagt, das ist jetzt so, weil dieser Schädelknochen sich in die Richtung bewegt, da stehe ich nicht zu 100% dahinter. Ne? Das, aber auf einer Ebene von so einer Mikrozirkulation, also so die feine Durchblutung auf vegetativer Ebene, setze ich auch sehr gerne auch eben diese kraniosakralen Techniken ein. Genauso aber auch im Bereich von der viszeralen Osteopathie. So als Beispiel, wenn ich jetzt im Bauchraum Spannungen feststelle, so im Bereich vom Hüftbeuger zum Beispiel, und merke, ah, okay, da sind Festigkeiten und man mobilisiert, dann hat das oft auch einen Einfluss auf den unteren Rücken, auf das Iliosakralgelenk. Also ich nutze schon alle Bereiche ganz gerne, aber ich würde sagen, vielleicht so 50% parietal und Faszien und 25 den Rest.
Ja. Du hast schon vorhin erwähnt, dass du eben, um Osteopathie praktizieren zu können, die Heilpraktikererlaubnis brauchst. Und es ist tatsächlich so, dass der Beruf nicht reguliert ist in Deutschland. Wo würdest du die Osteopathie gerne sehen? Jetzt aus deiner Sicht, würdest du das eher in der Physiotherapie sehen? Würdest du das tatsächlich dann beim Heilpraktiker lassen? Oder würdest du Osteopathie den eigenen Beruf zusprechen? Weil da gibt es auch sehr viel Diskussion, gerade um dieses Thema.
Ja, na, das ist auch nicht so einfach. Also wir haben jetzt aktuell die Situation, dadurch, dass ich jetzt quasi diesen vollen Heilpraktiker auch habe, habe ich natürlich jetzt in Deutschland die maximale Freiheit. Und es ist halt immer ganz spannend zu sehen, wie ist Osteopathie im Ausland reguliert. Ne? Und dann haben wir jetzt als Beispiel zum Beispiel in den USA gibt es den Medical Doctor, das ist der Arzt, den wir so kennen, und dann gibt es den Osteopathic Doctor, ja? Der eigentlich so ein bisschen ist wie ein Internist plus manuelle Techniken. Wenn wir jetzt in Europa schauen, Frankreich, England zum Beispiel, da haben wir jetzt seit ein paar Jahren, oder in England schon länger, aber in Frankreich glaube ich so seit 2015, 16 ungefähr, eine Regulierung. Und das hat dann wiederum aber auch einen Einfluss auf die Arbeit der Osteopathen. Das heißt, es kann dann passieren, dass gewisse Techniken aus dem Ganzen rausnehmen. Also ich hatte zum Beispiel in England so die Folge, dass es schon so ist, dass die Osteopathen wirklich mehr jetzt wie in der Physiotherapie Manualtherapeuten sind und dass dieser Part so von der Kranio rausgefallen ist. In Deutschland, also eigentlich langfristig wünsche ich mir schon einen eigenständigen Beruf, und weil es einfach auch eine Sicherheit gibt. Ne? Wenn jetzt irgendwie sich politisch irgendwas verändert, und dann, weiß ich nicht, der Heilpraktiker in irgendeiner Form vielleicht so nicht mehr existiert, dann habe ich keine Arbeitsgrundlage mehr. Ne? Ich habe viele Jahre in meine Ausbildung investiert, Geld investiert, habe mir eine Existenz aufgebaut, und trotzdem ist im Hinterkopf immer, okay, das ist keine hundertprozentige Absicherung. Und deswegen sehe ich schon die Osteopathie als Teil in diesem ganzen Spektrum des Gesundheitssystems, ne? Von Medizin, von Physiotherapie, Ergotherapie, Osteopathie. Und ich habe tatsächlich auch in meiner Arbeit immer gute Erfahrungen gemacht in so einer Zusammenarbeit. Ne? Das heißt, also Patienten kommen teilweise in die Osteopathie, haben wir parallel aber auch Physiotherapie laufen, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Oder im Kinderbereich, wenn die noch zur Logopädie gehen. Das ist ein gutes Zusammenspiel. Und deswegen wünsche ich mir für die Osteopathie langfristig wirklich eine einheitliche Regelung, auch wenn das vielleicht für mich bedeuten könnte, dass ich meine Arbeitsbedingungen verändern. Aber eigentlich muss es, damit die Osteopathie wirklich, also dass es da keine schwarzen Schafe gibt, die sich irgendwie auch mit schlechteren Ausbildungen da so ein bisschen durchmogeln, sehe ich es eigentlich als essentiell, dass dieses Berufsgesetz irgendwann kommt. Und genauso finde ich es auch nur so als on top auf eine physiotherapeutische, finde ich es auch zu wenig. Ne? Dafür steckt in der Osteopathie auch nochmal ein bisschen anderer Ansatz dahin. Und ich finde, beide Methoden können ganz gut nebeneinander existieren, und so existiert die ja auch im Ausland auch.
Ja, Osteopathie ist ein, man könnte sagen, eigenständiger Beruf, weil in den USA hat es ja auch so begonnen. Das Problem, glaube ich, in Deutschland ist, dass sich viele Verbände und viele Vereine sich nicht einigen können, welche Lösung letztendlich dann die beste ist. Und wenn jeder versucht, seinen Senf dazuzugeben, dann kommt man zu keiner einheitlichen Regelung auf politischer Ebene. Nichtsdestotrotz gibt es den Heilpraktiker. Den gibt es auch, soweit ich weiß, nur in Deutschland und der Schweiz. Ja, wie stehst du zum Heilpraktiker? Ist das etwas, was eine Möglichkeit eröffnet, für viele Heilkunde praktizieren zu können? Oder ist es etwas, wo man sagen sollte, okay, da sollte man strenger regulieren und bessere Zulassungskriterien schaffen?
Ja, also ich sehe den Heilpraktiker auch etwas kritischer. Also ich bin jetzt froh, dass ich den habe, ne? Aber ich habe zum Beispiel auch 2 medizinische staatlich anerkannte Ausbildungen, erst in der Pflege, dann in der Physiotherapie, plus Osteopathieausbildung. Man hat aber auch natürlich den Weg, dass man eine Heilpraktikerausbildung macht, lernt dann fleißig und besteht vielleicht diese Prüfung und dann hat man die Möglichkeit, auch invasive Techniken zu machen, Spritzen zu geben. Und generell finde ich es gut, dass es die Möglichkeit gibt, neben der Schulmedizin auch eine andere Behandlungsmethode zu haben, also dass die Patienten komplementärmedizinisch behandelt werden. Du hast ja gerade eben auch gesagt, in der Schweiz, also in der Schweiz ist tatsächlich die Situation so, dass der Heilpraktiker auch verboten wurde und dass es jetzt dort 2 grundständige Studiengänge gibt, als Naturheilpraktiker oder Komplementärmediziner. Und das ist ein Modell, das finde ich so auch gut, weil man sich dort quasi dann festlegt. Ne? Das heißt, okay, ich spezialisiere mich zum Beispiel auf die traditionelle chinesische Medizin oder ich spezialisiere mich auf europäische Naturheilverfahren oder ich letzte Part die Homöopathie oder Ayurveda ist, glaube ich, noch dabei. Und weil das sind alles Methoden, also ich finde immer ein Heilpraktiker, der dann so eine Latte an Therapiemethoden hat, das wird mich als Patient doch immer skeptisch machen, weil das heißt also auch, der hat ganz viele Fortbildungen, die vielleicht nur ein Wochenende gingen. Ne? Und wenn man sich mit so Heilmethoden beschäftigt, die vielleicht auch aus dem östlichen Raum kommen, ne? Wenn man jetzt Ayurveda nimmt zum Beispiel, das ist in Indien ein Studium, es gibt ayurvedische Ärzte aus der traditionellen chinesischen Medizin. Also das sind schon eigentlich genauso auch wie die Osteopathie-Bereiche, wo man wirklich in die Tiefe gehen muss. Das heißt also ein mehrjähriges Studium, eine mehrjährige Ausbildung machen muss. So, finde ich, sollte es in Deutschland auch die Möglichkeit geben, dass man den Weg findet zu einem, wir sagen, Alternativ- oder auch Komplementärmediziner. Aber die Basis muss sein, einfach, dass man grundsätzlich eine gute, lange Ausbildung auch hat in einem Bereich oder in 2 Bereichen, aber nicht, dass man dann alles machen kann. Ne? Und da fehlt es dann an Regulierung und das finde ich dann auch teilweise schwierig.
Ja, das wird ja teilweise begründet, dass man auch für die Heilpraktikerprüfung sehr viel an Wissen sich aneignen muss, was auch geprüft wird. Und dadurch dann eben, ja, man davon ausgehen kann, dass vorhandene Wissen angewandt wird, um eben komplexe Fälle auszuschließen, um alternativmedizinisch zum Beispiel mit der TCM intervenieren zu können. Aber ja, da gebe ich dir auch recht. Es gibt sehr viele Wochenendkurse. Die Fortbildungsindustrie ist eine Industrie, wo ja auch sehr viel Geld gemacht wird. Und da kann man mit schnellen Angeboten, Wochenendkursen, Schlagzeilen, gerade auch jemand, der einen Heilpraktiker hat, die Fortbilder gute Umsätze erzielen. Auch nochmal kurz zu Yoga. Das ist ja auch eine sehr lange Fortbildung, die du gemacht hast, um eben Yoga anbieten zu können. Es gibt aber auch sehr viele kommerzielle Angebote oder Online-Kurse, wo man Yoga lernen kann. Aber wie stehst du dazu? Kann man denn Yoga im Eigenstudium ganz erlernen oder ist das etwas, wo man dann doch langfristig auch ein bisschen Unterstützung braucht oder vielleicht gerade zu Beginn?
Also wenn man mit Yoga beginnt, finde ich schon empfehlenswert, wenn man wirklich auch einen Lehrer oder eine Lehrerin hat, die einen da begleitet. Und wenn man dann wirklich auf einen gewissen Zeitpunkt sagt, ich möchte selbst unterrichten, finde ich eine Ausbildung auf jeden Fall wichtig. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ausbildungen. Man muss auch überlegen, in welche Richtung möchte ich gehen. Ich bin ja selbst auch als Dozent in unterschiedlichen Ausbildungen tätig und da beginnen die Grundausbildungen in der Regel bei einer 200-stündigen Ausbildung. Und das würde ich so sagen, dass das so das Minimum ist, was man schon an Zeit investieren sollte. Und dann ist auch eher so danach die Zielsetzung, dass man eine Gruppe unterrichten kann, von in der Regel gesunden Übenden in der Gruppe. Und ich unterrichte in diesen Ausbildungen Anatomie und auch so ein bisschen so Einführung in die Yoga-Therapie. Und, da ist es mir immer so ein Anliegen, dass die haben nicht den Anspruch, dass sie danach jemanden behandeln können. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand in den Kurs kommt und hat einen Knieschmerz und so, dass man dann den Übenden zumindest eine Alternative anbieten kann. Ne? Aber das sehe ich schon wirklich, die Basis sollte so eine 2-1-stündige Ausbildung sein. Und ich habe natürlich sehr lange mich ausbilden lassen. Ich habe vorher in einem anderen Yoga-Stil begonnen, habe eine 2-jährige Ausbildung gemacht und bin dann ins Iyengar-Yoga gekommen. Und da ist einfach der Weg diese 3-jährige Ausbildung. Und ich würde auch heute sagen, für mich war das dann auch der beste Weg. Ich würde aber auch sagen, wenn jemand wirklich Interesse an Yoga hat, für das eigene Praktizieren, kann man auch mit guter Literatur auch schon Yoga selbst praktizieren. Das ist ja auch das Schöne am Yoga, dass es halt nicht immer einen Ort braucht, wo ich hingehe, sondern ich brauche eine Matte, kann mir die im Wohnzimmer ausrollen und kann dann was selbst machen. Das heißt also, meine Ausbilderin hat auch als Zitat gesagt, dass ein gutes Buch manchmal besser ist als ein schlechter Lehrer. Das heißt also auch so, mit kleinen Übungen, also es muss ja nicht immer so ein riesen Package sein, dass man da 1,5 Stunden auf der Matte was tun, sondern ein paar Haltungen, die man in eine gesunde Alltagsroutine etabliert, reichen dann manchmal schon aus, um dann so einen Benefit für seinen Alltag zu
haben. Gibt es bestimmte Punkte, die gegen das Praktizieren von Yoga sprechen? Also welche Patientengruppen sollten auf keinen Fall Yoga machen oder bei welchen Erkrankungen?
Also ich würde sagen, dass eine gewisse Erkrankung, das schließt auf jeden Fall das Üben nicht aus, aber ich bin mittlerweile schon nicht mehr so, also vor 10 Jahren habe ich immer noch zum Patienten gesagt, geh zum Yoga. Dadurch, dass es ja auch verändert hat, auch die Kurse oft sehr voll sind, würde ich tatsächlich Menschen, die wirklich schon ein körperliches Problem mitbringen, eine Erkrankung mitbringen, denen würde ich wirklich mal empfehlen, dass man vielleicht erstmal eine 1-zu-1-Sitzung, dass man halt wirklich erstmal auch eine Anamnese machen kann, die Vorerkrankung macht, weil es gibt zum Beispiel wenn jetzt jemand einen erhöhten Augendruck zum Beispiel hat, dass man keine Umkehrstellungen praktiziert oder wenn ein Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule vorliegt, dann schließt auch einige Haltungen aus. Und wenn ich jetzt nicht umfangreich ausgebildet bin und das vielleicht nicht weiß und denke, oh, ich mache jetzt einfach was, dann sollte ich eigentlich da die Finger lassen. Ja, dann ist es wirklich so, dass man dann sagt, okay, ich biete hier Unterricht an für gesunde Menschen, aber vielleicht tut es dir gut, vielleicht nicht. Also ich würde wirklich, wenn ich jetzt stark akute Schmerzen habe, würde ich eigentlich nie einen Kurs aufsuchen, sondern erstmal wirklich, erster Weg ist vielleicht zum Arzt, zum Therapeuten und dann gucken, kann ich Tipps dann Weg zum Yoga
haben. Ja, der Zugang zum Yoga und allgemein auch zum Sport ist sehr individuell. Da muss man schauen, wo hat man seine Einschränkungen, was sollte man machen, was nicht. Aber grundsätzlich, welchen Ratschlag würdest du geben, um überhaupt körperlich gesund zu bleiben? Gibt es bestimmte Routinen oder Übungsabfolgen, die du deinen Patienten grundsätzlich empfiehlst?
Also es ist manchmal so, wenn Patienten so noch gar keine Bewegungsroutine im Alltag haben und in die Praxis kommen, ist so die Motivation sehr groß und sagt, oh, ich will jetzt sehr viel machen. Und meine Erfahrung hat dann so gezeigt, dass Patienten dann am liebsten täglich was machen wollen und dass dann natürlich, wenn es nicht klappt, so diese Frustrationsschwelle sehr hoch ist und dass es dann manchmal damit endet, dass man gar nichts mehr macht. Und ich habe dann so als Ansatz, dass ich sage, man muss nicht immer eine 1+ haben, sondern auch eine 3+ reicht auch. Ne? Das heißt also, schau mal, dass du vielleicht an 4 von 7 Tagen eine gesunde Bewegungsroutine etablierst. Und wenn jetzt Patienten zu mir kommen und sagen, ich möchte so eine kleine Sequenz für mich haben, vielleicht von 4 oder 5 Haltungen, dann achte ich in erster Linie darauf, dass die Wirbelsäule auch wirklich in alle Richtungen mal mobilisiert wird. Also von dem Input auf den Körper, da ein Teil drin ist, der die Beweglichkeit verbessert, gerne auch ein Part dabei ist, der sich um die Koordination auch kümmert und auch eine gewisse Stabilität auch, also dass das so eine Einheit bildet. dass man jetzt zum Beispiel nicht nur dehnt oder nicht nur Krafttraining macht, sondern dass man da erstmal so ein ausgewogener Input auf den eigenen Körper bekommt und dass es aber auch nicht zu viel ist, dass man erstmal reinkommen kann. Wenn dann die Menschen merken, okay, das tut mir gut, das ist, wenn ich das habe, dann habe ich abends nach einem 8-Stunden-Bürojob nicht mehr so viel Beschwerden im Rücken oder wo auch immer, dann ist auch die Motivation größer, das dauerhaft vorzunehmen.
Wo siehst du hier die Yoga-Therapie und Osteopathie? Denkst du, das wird ein integraler Teil der heutigen Medizin oder bleibt es immer noch irgendwo alternativ und eher wissenschaftlich nicht wirklich erforscht und nachgewiesen?
Ja, also bei der, Osteopathie sehe ich da noch mehr Potenzial, dass das auch zeitnah geschieht, ne? Weil es da auch immer mehr darum geht, das auch nachzuweisen. Es gibt Bachelor-Master-Studiengänge, um sich das ausbilden zu lassen. Es gibt jetzt mittlerweile auch eine Wissenschaftsplattform für osteopathische Studien, die heißt Osteolib. Und das heißt also, da ist der Wunsch nach wissenschaftlicher Darstellung auch da, ne? Im Yoga ist es auch so, natürlich, da gibt es natürlich auch Studien, die vor allem im Bereich Stressreduktion ja auch Ergebnisse bieten und auch im Bereich des unspezifischen Rückenschmerzes auch gute Ergebnisse gezeigt hat. Aber bei allen Studien ist ja immer auch so die Sache, eine Studie kostet Geld, ne, wer finanziert die Studie? Und um dann wirklich so ein breites Studiendesign aufzubauen, ohne große finanzielle Förderung im Background ist schwierig und da fehlt es dann oft so ein bisschen auch an Lobby. Und im Yoga gibt es eigentlich keine Lobby. Ne? Das heißt also, denke ich nicht, dass sich das in irgendeiner Art und Weise groß wissenschaftlich etablieren wird. Und in der Osteopathie sind die Bestrebungen natürlich ein bisschen größer auch, weil es einfach auch im europäischen Ausland natürlich auch ein Beruf ist und auch in den USA. Und das heißt, also da denke ich schon, dass die Osteopathie, das merke ich ja auch so vom Interesse der Kunden, die jetzt quasi so über reine Online-Buchung ohne Empfehlung zu mir kommen, das ist schon so, dass die Osteopathie vielleicht im Verhältnis 9:1 zu einer yogatherapeutischen Einheit in meiner Praxis wird. Ne? Das heißt, das hat sich einfach schon im Bereich Gesundheit etabliert und da ist Yoga wirklich noch so total in den im Anfangsprozess und aber das Gute ist, dass Yoga natürlich jetzt so rein als Prävention auch in vielen Bereichen auch greifbar ist und ich denke, da ist das in den letzten 10 Jahren enorm gewachsen. Also als ich mit Yoga begonnen habe vor 15 Jahren, da war das dann auch teilweise noch nicht so normal, dass jeder zum Yoga geht, ne? Und heute läuft jeder mit seiner Matte auf dem Rücken rum und es gibt zig Yoga-Studios und das hat sich schon verändert. Ne? Aber so rein im medizinischen Kontext braucht es einfach eine solidere Ausbildung und es gehen einfach nicht so viele den Weg wirklich in eine tiefe, lange Yoga-Ausbildung gehen und am besten auch eine medizinische Grundausbildung um Yoga auch therapeutisch.
Gut. Und zum Abschluss von dem Podcast, gibt es etwas, was du gerne den Zuhörern noch auf dem Weg mitgeben würdest?
Ja, also für alle, die vielleicht bisher Yoga noch nie ausprobiert haben, will ich auf jeden Fall so den Mut sprechen, dass man einfach neugierig ist und einfach mal ausprobiert. Und auch wenn man so einen Kurs besucht und hat, denkt erstmal, okay, das ist vielleicht nichts für mich, bin ich beweglich genug, ich bin nicht kräftig genug, einfach mal nochmal was anderes ausprobieren. Weil es gibt so ein großes Spektrum, vielleicht ist es dann einfach ein anderer Stil, der besser ist. Vielleicht komme ich in einem dynamischen Stil nicht zurecht und denke, boah, das ist mir zu schnell, das ist mir zu kraftvoll, brauche mehr Zeit, ne? Bringe vielleicht was mit, bringe vielleicht mal Iyengar-Yoga an oder brauche was ganz Ruhiges und will ein bisschen mehr entspannen. Also vielleicht einfach mal ausprobieren, verschiedene Sachen ausprobieren, nicht Yoga quasi, das ist Yoga. Das gefällt mir oder gefällt mir nicht, weil es da sehr viele Interpretationen gibt. Ne? Also einfach mal ausprobieren. Und vielleicht tut es mir gut, vielleicht bleibe ich da.
Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit und deine Expertise. Ich hoffe, die Zuhörer konnten auch nochmal eine neue Perspektive entwickeln auf Yoga und Osteopathie und vor allem auf der Verbindung dessen in der Therapie. Ich danke einmal für das Zuhören. Ich hoffe, dass der Podcast euch gefallen hat. Hinterlasst ein Gefällt mir und schaltet bei der nächsten Folge ein. Vielen Dank.